Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Darf euch herzlich begrüßen, diejenigen, die hier sind im Gottesdienst und natürlich auch die Leute, die vor den Bildschirmen sitzen und mit uns miteinander verbunden sind. Wenn ich jetzt da so in die Runde schaue, sehe ich da eine bunte Vielfalt, ja, eine Verschiedenartigkeit. Die Leute im Online-Kanal kann ich leider nicht sehen, aber allein das hier, wir sehen Männer, wir sind Frauen, wir sind junge Menschen, wir sind etwas ältere Menschen, wir sind ganz kleine. Und das, was uns verbindet, warum wir jetzt alle zusammen sind, ist, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und das ist ein Vorrecht. Wir sind zusammen, weil wir gemeinsam einen Glauben haben, den Glauben an Jesus. Und jeder von uns hat seine eigene Geschichte, wie er mit dem Glauben in Berührung gekommen ist. Und letztendlich kann jeder von euch da oben stehen und seine eigene Predigt halten und es würde nicht reichen, eine halbe Stunde, was jeder zu erzählen hat, was ihn bewegt hat, was ihn ergriffen hat, warum er zum Glauben gekommen ist. Es gibt einige hier, die sind schon in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, haben vieles von klein auf schon miterleben dürfen. Andere, die hatten so ein richtiges Bekehrungserlebnis, die waren auf einem eigenen Trip unterwegs und haben auf einmal gemerkt und gespürt, ja, was es so mit dem Glauben hat, sind in Berührung gekommen. Teilweise ist Jesus ihnen selbst begegnet, was wir oft schon auch mitgekriegt haben oder gehört haben von Menschen, vor allem auch von Leuten, die geflüchtet sind, von Migranten. Ja, und auf einmal, wow, das ist es. Manche Menschen haben einen schweren Schicksalsschlag erlitten und sind dadurch zum Nachdenken, Überlegen kommen über das eigentlich, was zählt im Leben. Was ist das Wichtige? Ist es die Gesundheit? Manche von euch sind vielleicht durch Vorträge, evangelistische Vorträge, auf den Glauben aufmerksam gemacht worden, sind vielleicht mitgenommen worden von Freunden, Bekannten, sind vielleicht da mitgenommen worden oder eingeladen worden in den Gottesdienst. Und ja, es gibt einige von euch, die im Nachhinein sagen, das waren keine Zufälle, dass das so und so gelaufen ist in meinem Leben. Und wenn ihr euch zurückerinnert, was hat sich dann in eurem Leben verändert, als ihr die Entscheidung getroffen habt, Jesus nachzufolgen? Bei vielen ist es schon eine Weile her, ja, es ist vielleicht schon Jahrzehnte her. Aber was hat euch bewegt oder was hat sich verändert in eurem Leben? Waren es die Prioritäten? Hat es auf einmal eine neue Zielausrichtung gegeben, einen neuen Sinn im Leben? Wie war es mit der Sündenvergebung? Ist manchen klar geworden, aha, da war ich komplett daneben und da war ich weit getrennt von Gott, durch das, was ich getan habe. Haben andere dadurch Kontakte zu Christen gekriegt? Neue Freunde gefunden? Wie war es mit dem inneren Frieden, mit der Freude, mit der Begeisterung? Wie war das damals? Oder ergriffen von Jesus? War das nicht so, dass man sagt hat, das muss ich weiter sagen, das kann ich nicht für mich behalten. Ja? Das ist das Beste, was an Menschen passieren kann. Und genauso ist es mir gegangen damals, mit circa 21 Jahren. Ich war auf einer christlichen Freizeit, das war letztendlich der Punkt, der Knackpunkt, wo mir Gott gesagt hat, du bist eigentlich nur mit einer frommen Fassade durchs Leben gelaufen. Ich habe viel mitgekriegt als Kind vom Evangelium, bin auch mitgeschleppt worden in Veranstaltungen und so weiter. Aber ich habe immer gedacht, das ist etwas für alte Menschen, für kranke Menschen, für Menschen, die mit ihrem Leben nicht mehr zurechtkommen. Aber für mich, damals jung, die wird vielleicht etwas kommen. Ja? Du verlierst eher die Freude im Leben, als dass sie kriegst. Und ja, es war auch durch Umständen so. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen, wie ich dann damals nach der Freizeit habe meinen christlichen Jugendkreis angeschlossen und habe natürlich, wir haben uns immer samstags getroffen, haben das Wort Gottes gelesen und Gemeinschaft gehabt und ja, ich wollte ja als Christ dann auch weiter ja, für Jesus brennen und ich war eigentlich so erfüllt. Und für mich war das damals so, Ich habe damals leidenschaftlich auf Fußball gespielt. Und Fußball war immer Sonntagnachmittag, 15 Uhr. Am Vormittag war ich im Gottesdienst gesessen, habe aber am Nachmittag schon meine Spielzüge durchgedacht und wenig vom Gottesdienst mitgekriegt. Und ja, aber in der Zeit, wo ich eben von der Freizeit ergriffen worden bin und mir den Jugendkreis angeschlossen habe, das war so im Februar, März. Und der Jugendkreis hat damals jeden Monat sind die ins Krankenhaus gegangen, haben auf jeder Station Lieder gesungen und haben anschließend bei den Patienten Traktate verteilt. Und da war ich ein bisschen in einem inneren Konflikt. Ich wollte natürlich ja als Christ leben, meinen Glauben bekennen. Mich haben sie mal eingeladen, geh du auch mit, ne? Zum Singen und so weiter. Habe ich gesagt, nein, ich spiele Fußball und kannst da nicht aufhören. Und da habe ich gebetet, habe das Gott hingelegt und Gott hat mir Antwort gegeben. Ich bin eines Wochenendes vom Bundesheer heimgefahren und dann haben sie mir erzählt, bah, es hat einen Riesenkrach gegeben im Verein. Mit dem Trainer, mit dem Vorstand und der Trainer hat gesagt, er wird alles hinschmeißen. Und mit dem Trainer war ich sehr verbunden, er hat mich sehr weitergebracht, habe gute Beziehung gehabt, wir waren eine gute Truppe beieinander und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, nein, Ausschluss, ich höre auf. Bin dann diesen Wochenende zum Vorstand gegangen, habe gesagt, ich spiele die Saison fertig bis zum Sommer und dann hänge ich die Schuhe an den Nagel, wie man so schön sagt. Die waren alle baff, habe gedacht, das gibt's nicht. Ja, wie komme ich zu dem Entschluss, aufzuhören, wo ich mit so einer Begeisterung dabei war. Und ja, das war dann so, ich habe die Saison nur zu Ende gespielt und das mit dem Trainer, mit dem Vorstand hat sich wieder geglättet. Der Trainer hat gesagt, er macht weiter, aber nur unter den Umständen, wenn alle Spieler im Verein bleiben und nicht den Verein verlassen. So, und das war der letzte Spieltag. Das ist ja schon mittlerweile über 30 Jahre her. Ich sehe das noch jetzt. Ich sehe mich genau noch sitzen in der Umkleidekabine vor dem Spiel. Der Trainer hat natürlich gesagt, die Situation, aber weitermachen, dass er weitermacht. Voraussetzung ist, bleiben alle. Und hat drei um jeden Spieler gefragt, wie es ausschaut. Und ich war der Letzte gesessen. Ich war an der letzten Stelle. Und jeder hat gesagt, er bleibt, macht weiter und verlässt nicht den Verein. Und ich habe zu ihm gesagt, ich höre auf. Und der Trainer hat natürlich auch Größe gehabt, hat gesagt, Rainer, ich habe gewusst von deiner Entscheidung, ich akzeptiere das, ich bleibe aber trotzdem Trainer bei dem Verein. Und ja, und so war es dann. Das war das letzte Spiel, ich habe noch drei Tore geschossen. Es war ein schöner Abschluss. Man soll, wenn es am besten läuft, aufhören rechtzeitig. Und letztendlich hat mich wahrscheinlich Gott dadurch bewahrt, dass ich heute noch heile Knochen habe und ich habe letztendlich nichts verpasst in meinem Leben. Wir kommen später noch in der Predigt drauf zu, wer sein Leben verlieren will, der wird es erhalten. Ja? Und Gott hat mich letztendlich reich beschenkt. Ich habe mehr Zeit gehabt, ich habe mehr erleben dürfen. Ich werde jetzt wahrscheinlich nicht hier an dieser Stelle und. Ja, wenn Menschen mit Jesus in Berührung kommen, geschieht Veränderung. Heute geht es in der Predigt aber um Sicherheit und Gewissheit. Ja, was ist eigentlich passiert mit dem Evangelium des ersten Jahrhunderts? Das wie ein wildes Feuer die Welt veränderte und von den Regierenden als gefährlich eingestuft wurde. Was ist nur geschehen mit der Christenheit in der westlichen Welt? Christsein ist nicht mehr über weite Strecken lebensverändernd, höchstens eine Lebensverbesserung, schreibt Hans-Peter Reuer in seinem Buch, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Wie war das damals eigentlich, wie Jesus seine Jünger berufen hatte? Sie hatten alle ihre Sicherheiten aufgegeben, ihren Beruf, ihre Freunde, ihre Familie. Aber sie hatten letztendlich auch vieles erlebt mit Jesus. Sie haben erlebt, wie Kranke geheilt worden sind, wie Tote auferweckt worden sind, wie Menschen versorgt worden sind, Hunderte, Tausende mit Essen. Sie haben erlebt, wie ein riesiger Sturm gestillt wurde. Und sie waren überzeugt, sie waren unberechenbar. Jesus hat ständig seine Jünger überrascht, indem er in den falschen Häusern gesessen hat, indem er mit den falschen Leuten verkehrt ist, mit den Zöllnern, mit den Prostituierten, mit den Ehebrechern, sogar mit Leberkranken. Und er hat die Leute am falschen Tag geheilt. Sind wir Christen heute vor allem darauf bedacht, bewahrt zu bleiben und haben Angst, für das Reich Gottes Risiken einzugehen? Drehen sich unsere Gebete in erster Linie um Bewahrung, Gesundheit und dass wir gut versorgt sind? Wie reagieren wir darauf, wenn unsere Kinder eines Tages sagen, sie wollen in die Mission gehen? Stehen wir dahinter, freuen wir uns oder sagen wir, na, eher nicht, das Land ist zu gefährlich. Wollen wir sie davon abhalten? Mittlerweile sind ca. 76 Jahre vergangen nach dem Zweiten Weltkrieg. Wir genießen es, in einem Land leben zu dürfen, wo wir relativ sicher wohnen. Und gerade diese Sicherheit ermöglicht uns, dass wir unser Leben frei gestalten können und dürfen. Sicherheit fördert Vertrauen. Und wenn wir uns etwas zutrauen, so stärkt das unser Selbstvertrauen und natürlich auch unseren Selbstwert. Sicherheit ist eigentlich eine von vielen Voraussetzungen, dass wir Menschen uns gesund entwickeln und entfalten können. Wir sehen es eigentlich schon von klein auf bei Kindern, die im Bauch der Mutter heranwachsen, ja, und dort schon in einer Sicherheit geborgen sind. Ja, und da sich eigentlich schon eine Voraussetzung ist, dass sie sich gesund entwickeln können. Und später dann, nach der Geburt als Kleines, ja, brauchen sie Sicherheiten von den Eltern, von Mutter, von Vater, ja, dass sie heranreifen können, ja, dass man ihnen was zutraut, dass sie Stück für Stück weiterlernen. Und das gibt ihnen auch das Vertrauen, dass sie was schaffen. Ja, das stärkt ihren Wert, ihren Selbstwert, ihr Selbstbewusstsein, um später im Leben auch sich bewähren zu können. Unsere Generation, wie so alle, wie wir da sind, sind geprägt von einem Wirtschaftswachstum, von einem unwahrscheinlich technischen Fortschritt und einer rasanten Entwicklung der digitalen Welt. Und das Tempo geht weiter und weiter und weiter. Wir streben nach einer sicheren Existenz, wir streben nach schönen Häusern und Wohnungen, wir sichern unser Leben ab mit Versicherungen, wir richten uns so ein in unserem Leben, als würden wir ewig da leben wollen. Und da stehen wir ganz groß in der Gefahr, so wie es zu Beginn eigentlich der Menschheitsgeschichte war. Der Turmbau zu Babel, sein Wollen wie Gott. Wir brauchen eigentlich Gott nicht. Wir können es uns ja selber errichten heute. Es ist ja alles möglich. Wir investieren viel, viel Zeit und Energie in unser Luxusleben. Und das nimmt uns so sehr in Anspruch, dass wir oftmals die Stimme unseres Herrn nicht mehr wahrnehmen. Und was passiert, wenn unsere Sicherheiten zu wanken beginnen? Ja, wenn sie langsam verloren gehen. Und das passiert eigentlich momentan weltweit. Wenn Situationen auf uns einströmen, die uns beunruhigen. Was macht das mit uns? Das löst eine gewisse Unsicherheit aus. Und infolge davon entstehen Ängste. Und jeder hat Angst. Und jeder geht mit einer Angst anders um. Für Jesus ist das nichts Neues. Er hat damals schon gesagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Und dieses Vorrecht haben die Menschen, die Jesus nachfolgen, dass keiner uns besser verstehen kann als er uns selbst. Und welche Sicherheit haben wir, wenn wir Jesus nachfolgen? Und da spricht Jesus auch Klartext. Echte Nachfolge kostet ihren Preis. In Matthäus 16, Vers 24 steht, da sprach Jesus zu seinen Jüngern, will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was meint Jesus eigentlich damit? sein Kreuz auf sich nehmen, sich selbst verleugnen, ihm nachfolgen. Ja, es geht letztendlich nicht mehr um mich, um mein Wohlbefinden, meine Gesundheit, meine Karriere. Bin ich bereit, mit Jesus zu leiden, verlacht zu werden, von den Menschen vielleicht nicht mehr ernst genommen zu werden? Warum wachsen in den westlichen Wohlstandsländern die christlichen Gemeinden kaum? Im Gegenteil, sie nehmen eher ab. Sind das unsere Sicherheiten und Bequemlichkeiten, die uns lähmen? Oder liegt es uns einfach nicht mehr am Herzen, dass Menschen mit Jesus in Berührung kommen? Wie schaut es mit unserer Menschenfurcht aus? Und da muss ich ehrlich sagen, habe ich sehr zu kämpfen. Was verstehen wir unter sein Kreuz auf sich nehmen? Ja, viele Christen werden davon auch nicht verschont und werden durch grausige Krankheiten gemartert. Viele müssen auch Schicksalsschläge durchstehen und sich von lieben Menschen plötzlich und unerwartet verabschieden. Und da steht uns aber genau zu, mit Gott zu hadern, ja, ihn anzuklagen. Und das können wir auch bei vielen Psalmisten lesen. Ja. Und gehe ich auch durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück. Dein Stecken und Stab trösten mich. Und gerade in Zeiten der Trauer erleben aber trotzdem die Menschen ganz besonders Gottes Nähe und Jesu Liebe. Und wenn uns keine schweren Prüfungen auferlegt werden, so dürfen wir letztendlich dankbar sein. Es ist ein Geschenk und wir dürfen es annehmen, dass es uns so gut geht. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Wie war das damals in der Apostelgeschichte? Nachdem Jesus gekreuzigt war, da waren ja die Jünger dann auf sich gestellt. Und die waren eigentlich auch so ergriffen von all dem letztendlich, durch das Schwere, was sie ihn durchgemacht haben, aber trotzdem die Auferstehung erleben haben dürfen. Und nach der Auferstehung ist Jesus ihnen noch begegnet und hat sie gestärkt und ermutigt. Und es hat sie gefestigt im Glauben. Und die haben sich weiterhin auch getroffen, haben Gemeinschaft gehabt, haben das Brot gebrochen, Abendmahl gefeiert, so wie wir das heute auch noch tun. Aber diese Menschen wurden verfolgt. Die Regierung, die Obersten, die Pharisäer, die religiösen Führer, war das denn ein Dorn im Auge? Und die haben sie hauptsächlich ja gesteinigt. Einer davon war der Stephanus. Und ja, der Stephanus hat letztendlich, vor seiner Steinigung, hat er noch die Möglichkeit gehabt, das gesamte Evangelium weiterzusagen. Und das waren eigentlich die größten Missionsfelder damals, wo die Christen dann gefoltert und getötet worden sind, weil sie noch mal Zeugnis gegeben haben. Und es hat viele Menschen verwundert, warum, dass Menschen, die kurz vor ihrem Tod stehen, noch so eine Ausstrahlung haben und eigentlich die Henker noch segnen, als dass sie sie verfluchen. Und heute in dieser Welt, ja, das passiert auch in manchen Ländern auch noch so etwas. Ich habe in der Predigtvorbereitung einen Brief gekriegt von der Karmel-Mission. Ich weiß nicht, wer die Karmel-Mission kennt. Die Karmel-Mission, die arbeitet in der islamischen Welt, ja, und gibt dort das Evangelium weiter. Und genau der Vers ist auch auf dem Infoblatt gestanden: Wer mir folgen will, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich. Und da schreibt der Bruder Saleh: Wir vermissen euch alle sehr, aber eure Gebete sind die Nabelschnur, die uns verbindet und am Leben hält. Eure Gebete sind unser Kraftwerk, die uns die nötige Energie für unseren Dienst schickt. Wir stehen täglich im Kreuzfeuer der Boko Haram-Terroristen, Fulani-Banditen und Kidnappern. Bruder Saleh betreut unsere 45 Bauernevangelisten in den 12 Provinzen im Norden Nigerias, in denen die Scharia, das islamische Gesetz, den Alltag der Menschen bestimmt. Bruder Saleh war selbst früher Muslim. Nach seiner Bekehrung wurde seinem ältesten Sohn Solomon die Kehle durchgeschnitten. Bruder Saleh sagte, sie schlachteten ihn wie eine Ziege. Das war die Strafe dafür, dass ich den Islam verlassen habe und nun Jesus Christus nachfolge und ihm diene. Auch unsere Bauernevangelisten sind jeden Tag und jede Nacht den tödlichen Angriffen auf ihre Dörfer, die sie betreuen, ausgesetzt. Bruder Saleh berichtet, wir waren kurz vor der Missionsstation in Dandume im Bundesstaat Katsina, die unser Bruder Musa Gaba betreut, ebenfalls ein früherer Muslim wie ich. Schreiende und blutüberströmte Dorfbewohner rannten uns entgegen. Dreht um, bringt euch in Sicherheit, riefen sie. Unser Dorf wird gerade überfallen. Wir nahmen die durch Schusswaffen schwer Verwundeten mit und brachten sie in das weit entlegene nächste Krankenhaus zur Versorgung. Liebe Missionsfreunde, so schreibt der Ring weiter, es ist ein Wunder, dass bis heute keiner unserer Bauernevangelisten durch Gewalt ums Leben kam. Und alle sind bereit, weiter ihren Dienst für Jesus Christus in diesen gefährlichen Gebieten auszuführen. Das sind die Früchte ihrer Gebete. Mir hat dieser Bericht sehr zum Nachdenken gebracht. Und ich habe mir die Frage gestellt, was bringe ich hier in unserer Zeit für Jesus, für Opfer? Was treibt eigentlich diese Menschen an in Nigeria, diese Bauernevangelisten, dass sie tagtäglich ihr Leben aufs Spiel setzen? Die spüren noch die Not in ihnen, dass Menschen in Jesus, ohne Jesus verloren gehen. Und sie haben letztendlich die Bestätigung und die Gewissheit durch das Wort Gottes, dass Jesus der einzige Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Sie haben die Gewissheit. Und Gewissheit ist das Stichwort des zweiten Teils meiner Predigt. Im Buch der Bücher bin ich auf einen Vers gestoßen, der diese Gewissheit unseres Glaubens sehr deutlich hervorhebt. Und dieser Vers oder diese beiden Verse stehen in Römer Kapitel 8, Vers 38 und 39. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und in diesen beiden Versen steckt eine unwahrscheinliche Aussage und Wucht. Wer diese Verse verinnerlicht hat, der hat die Gewissheit, auf der Siegerseite des Lebens zu stehen. Und die Verse stammen von Paulus. Und dieser Paulus, der hieß ja ursprünglich Saulus, wie ihr alle wisst. Und der Saulus, der war damals bei der Steinigung vom Stephanus mit dabei. Der hat es miterlebt. Und dieser Saulus damals, der hat das Gesetz Gottes gekannt. Das war ein Jude, ein Gottesfürchtiger, hat die beste Ausbildung genossen. Und er hat eigentlich gedacht, er handelt im Auftrag Gottes und bringt diese Sektierer, die Jesus nachfolgen, um. Er hat gedacht, er liegt richtig. Und dann war er unterwegs eines Tages Richtung Damaskus und dann kam für ihn die Bekehrung. Das war so eine richtige Bekehrungsgeschichte. Dann ist ihm Jesus selbst begegnet, wo Jesus dann zu ihm sagt, Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Und dann war er blind, 3 Tage. Und wenn man blind ist, ist man hilflos. Da muss man geführt werden. Und denen sind sicher einige Gedanken durch den Kopf gegangen in dieser Zeit. Und dann hat ein Nachfolger Jesu, der Ananias, hat den Auftrag von Gott bekommen, hinzugehen zu diesem Saulus und ihm die Hände aufzulegen und für ihn zu beten. Und der wollte es erst gar nicht tun, weil er gewusst hat, das ist einer der gefährlichsten. Ja, das war eigentlich derjenige, der uns vernichtet. Und er hat es aber trotzdem getan und dann ist Saulus wieder sehend worden und letztendlich war er dann der größte Verfechter des Evangeliums und hat sehr, sehr viele Briefe geschrieben, hat Gemeinden gegründet. Und dieser Paulus hat dann auch im Laufe seines Lebens natürlich einiges mitgemacht. Wir können das auch lesen, in erster Linie im 2. Korinther 11, die Verse 24 bis 28. Dort berichtete nämlich dieser Paulus, was er durchgemacht hat in seiner Zeit, wo er das Wort Gottes weiterverbreitet hat. Von den Juden habe ich 5-mal die 40 Hiebe, weniger einen bekommen. Ja, da ist er ganz genau mitgezählt. Ja? 39 waren es. 3-mal wurde er mit der Rute geschlagen. 1-mal gesteinigt, das hat er überlebt. 3-mal Schiffbruch erlitten. Er trieb einen ganzen Tag und eine ganze Nacht auf dem offenen Meer. Er hat viele beschwerliche Reisen unternommen, war ständig in Gefahren ausgesetzt durch reißende Flüsse, durch Wegelagerer, Gefahren durch Menschen aus seinem eigenen Volk, Gefahren von Menschen aus den anderen Völkern. Er hat Gefahren in den Städten erlebt, in der Wüste, Gefahren auf hoher See, Gefahren durch Leute, die sich als meine Geschwister ausgaben. Er hat Mühen und Anstrengungen nicht gescheut, musste oft ohne Schlaf aufkommen, litt Hunger und Durst, war häufig zum Fasten gezwungen, er trug bittere Kälte und hatte nichts anzuziehen. Ja, wir brauchen uns zum einen nicht mit Paulus vergleichen. Ja. Paulus hat seinen eigenen Weg, hat seine eigene Geschichte gehabt. Wir haben unseren eigenen Weg und unsere eigene Biografie. Aber ich möchte euch ein bisschen herausfordern und gleichzeitig ermutigen, welche Bequemlichkeiten und Sicherheiten sollen wir aufgeben? Und gerade jetzt, wo so viel Unsicherheit bei den Menschen vorhanden ist, da haben wir die Chance, ihnen von Jesus zu erzählen. Der Kurt hat ja vorhin gesagt, das ist ja so viel in den Zeitungen, in den Medien, was berichtet wird. Ja, die Hälfte wird nicht wahr sein. Aber das Evangelium, das ist Wahrheit. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Werden wir wieder sensibel und kreativ? Machen wir uns Gedanken, wie können wir das Evangelium von Jesus unseren Freunden, unseren Bekannten, unseren Nachbarn, Arbeitskollegen und weitergeben? Und als Ermutigung möchte ich euch die Verse noch in Römer 8 vorlesen, die eigentlich vor dem Vers denn ich bin gewiss, stehen. Ab Vers 31 steht dort schon als Ermutigung, ist Gott für uns, wer kann eigentlich wider uns sein? Wer kann gegen uns sein, der seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben? Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der gerecht macht. Wer will verdammen? Christus Jesus ist hier, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auch auferweckt ist, der zu Rechten Gottes ist und für uns eintritt. Wer will uns scheiden von der Liebe Christi? Trübsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht im Psalm 44, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Und die Predigt möchte ich jetzt schließen mit ein paar Gedanken vom Hans-Peter Reuer. Mit Jesus ist der Sieg uns sicher. Wir sind auf der Siegerseite, jetzt und für ewig. Aber das Leben eines Christen ist ein ständiger Kampf. Es ist der Kampf zu vergeben, wenn man verletzt wird, zu lieben, wenn man gehasst wird, zu geben, wenn man übervorteilt wird und ein Zeuge von Jesus Christus zu sein, obwohl man dadurch angefeindet wird. In dieser Welt werden Christen Ablehnung erfahren. Menschen werden unsere Vergebung und Liebe missbrauchen und Wahrheit als Intoleranz interpretieren. Als Christen sind wir nicht immer sicher, aber wir haben eine ewige Gewissheit. Amen.